Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von In Principio. Wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam in die Fastenzeit aufbrechen und in dieser Folge die drei biblischen Texte des ersten Fastensonntags mit euch besprechen werden. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. Es gibt Momente im Leben, das wissen wir alle, die können zu Wendepunkten werden. Was ich dann tue, was ich dann denke, wie ich dann handle oder kurz, wie ich mich entscheide, das kann zur Wegmarke werden. Mein Leben verändern, mein Leben, aber vielleicht auch das Leben meiner Mitmenschen und es kann auch meinen Glauben verändern. Und diesen Entscheidungsmomenten wollen wir mit den drei Texten jetzt dieses ersten Fastensonntags ein ganzes Stück hoffentlich näher kommen. Und wir steigen, glaube ich, mal direkt ein mit dem ersten Text, nämlich der Lesung aus dem Buch Genesis, die uns so ein bisschen gestückelt, das macht dem Alttestamentler ja mal besonders viel Freude, daherkommt.
Da hat der Alttestamentler wirklich direkt Bauchschmerzen, weil es eine wunderbare Geschichte ist, diese Geschichte vom Garten Eden. Ihr kennt sie alle, ihr habt sie alle im Kopf. Wir müssen da gar nicht groß drum herum erzählen, was da alles passiert. Uns geht es jetzt bei diesen Entscheidungsmomenten, über die wir reden, ja darum, dass da etwas, nachdem im ersten Schöpfungsbericht alles gut und perfekt ist, im zweiten Schöpfungsbericht etwas aus der Balance gerät, eben weil eine Entscheidung gefällt wird. Worum geht's? Wir haben einen wunderbar angelegten Garten. Harmonie ist auch da gegeben. Aber in der Mitte des Gartens gibt es diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von allen Früchten dürfen die Menschen essen, aber von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Und dann, ihr wisst, was passiert. Wir haben die Begegnung zwischen der Schlange und der Frau. Und da kommt es zu einer fatalen Entscheidung.
Bringen wir mal direkt hinein in den Text. In Vers 5 aus dem dritten Kapitel heißt es, in den Worten der Schlange, Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon, also vom Baum der Erkenntnis, esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.
Damit sind wir direkt in diesem Dialog zwischen der Schlange und der Frau. Und es geht jetzt darum, ob das allererste Gebot, das Gott erlassen hat, von den Menschen direkt übertreten wird. Werden die Frau und der Mann von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Man muss aber bei diesem Dialog auch sehr genau darauf achten, was super spannend ist, dass das, was hier in Vers 5 von der Schlange gesagt wird, ja, richtig ist. Die Schlange verführt die Menschen nicht, sondern die Schlange weist darauf hin, ja, wenn ihr von diesem Baum esst, da steckt ja im Namen des Baumes drin, dann gehen euch die Augen auf. Ihr werdet Gut und Böse erkennen.
Die Schlange stellt eigentlich die Frau vor eine Option. Sie sagt, warum Gott gesagt hat, dass ihr von dem Baum erstmal fernbleiben sollt, ist, dann habt ihr noch mehr Optionen. Dann habt ihr nämlich auch noch das Erkennen von Gut und Böse. Und das wird euch in der Folge ja ständig diese Handlungsoption und vor allen Dingen die Folgen eurer Handlung noch viel klarer vor Augen führen. Ist ja auch so logisch, im Garten Eden gibt es ja nicht besonders viele Handlungsoptionen, die tatsächlich auch Folgen mit sich bringen. Es gibt die Option, esse ich einen Apfel, esse ich eine Pflaume, reichlich den Tiger oder doch lieber den Hasen. Also ich kann, natürlich können Adam und Eva sich entscheiden. Sie können überlegen, was sie jetzt tun. Aber egal, wofür sie sich entscheiden, ihre Entscheidungen haben eigentlich keine negativen Folgen nach sich, weil das ist die ganze Idee des Garten Edens, des Paradieses. Alles bleibt in einem urwüchsigen, aber heilvollen Zustand. Und das würde dieser entscheidende Moment des Essens von dem Baum eben ändern.
Da steht auch im Hintergrund, was du gerade beschrieben hast, ist diese kindliche Naivität des Garten Edens. Da ist Gott als der große Vater und zwei Kinder, die dort sich durch die Gegend trollen und Spaß haben. Und jetzt ist die Entscheidung, wollen sie die Verantwortung für Gut und Böse übernehmen, weil sie sie auf einmal erkennen können. Und aus dem Buch Deuteronomium wissen wir zum Beispiel, dass eben das Erkennen von Gut und Böse genau das ist, was einen erwachsenen Menschen von einem Kind unterscheidet. Also sind wir hier auch bei der Frage, sind die Menschen denn bereit, erwachsen zu sein, das heißt, für ihre Taten Verantwortung zu übernehmen?
Im Prinzip geht es darum, will die Frau, will der Mann im Übrigen auch, will der Eigenverantwortung übernehmen. Und da sind wir ja auch an einer ganz entscheidenden Frage. Das ist ja an sich nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob ich in der Lage bin, so wie du gerade schon gesagt hast, erwachsen genug bin, tatsächlich wirklich schon eigenverantwortlich zu handeln und in welchem Umfang.
Das ist nämlich die eigentliche Pointe dieser Erzählung vom Garten Eden. Da in dem Moment, wo die Frau dann sagt, oh, das sieht aber alles so köstlich aus und den Apfel nimmt oder wie man es auch immer sich vorstellen möchte, diese Frucht steht ja da nur, und auch Adam zu essen gibt, hat sie die Fähigkeit noch gar nicht gut und böse zu erkennen. Das Essen erstmal ist noch gar keine Sünde. Es geht auch im Garten Eden gar nicht um die Sünde. Es geht wirklich mehr um diese Frage der Eigenverantwortung. Und dann haben sie diese Erkenntnis von Gut und Böse, der Mensch, der Mann und die Frau. Und dann kommt der kritische Punkt, der eben nicht erzählt wird am Sonntag, wer aber in der Geschichte wichtig ist. Wenn Gott dann kommt und sagt, Adam, wo bist du? Was hast du getan? Dann wandern die Zeigefinger. Der Mann zeigt auf die Frau zeigt auf die Schlange. Da übernehmen sie nicht Verantwortung und sagen nicht, ja, ich habe böse gehandelt. Sie wissen, dass sie böse gehandelt haben, aber sie übernehmen nicht die Verantwortung für, was sie getan haben. Und da ist dann der große Keil zwischen Menschheit und Gott eingeschlagen, der ebenso trennend wirkt und der die Menschheit aus dem Garten Eden auch aus dieser Naivität des Kindlichen herausführt.
Und am Ende natürlich in eine Welt voller Eigenverantwortung. Das ist ja dann eigentlich das, wie sich die ganze biblische Erzählwelt überhaupt erst entfalten kann. Insofern müssen wir der Schlange und vor allen Dingen der Frau ja doch auch dankbar sein, weil sonst diese ganze Idee von Heilsgeschichte und hin und her mit Gott überhaupt nicht möglich wäre und uns gar nicht die Chance geben würde, diese schönen Podcast auch zu machen und so über biblische Texte zu sprechen. Aber soll keine Rechtfertigung sein, sondern die Frage nach der Eigenverantwortung, die führt uns durch die ganze Heilige Schrift und sie setzt auch wieder ein, natürlich im Neuen Testament und an einer ganz entscheidenden Stelle im Leben Jesu.
Auch Jesus muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und das wird ihm wunderbar durch den Teufel vor Augen geführt. Wir sind bei der Versuchungsszene im Matthäusevangelium. Wir hatten gerade diese große Taufszene. Und dann wird Jesus vom Geist nach der Taufe in die Wüste geführt. Er fastet. Und dann tritt da der Teufel auf und versucht ihn. Und das ist der wichtige Einstieg dazu. Er sagt, so heißt in der einen Übersetzung, wenn du Gottes Sohn bist. Aber das dürfen wir nicht falsch lesen. Es geht nicht darum, bist du Gottes Sohn, bist du nicht Gottes Sohn, sondern man müsste es lesen eigentlich, da du Gottes Sohn bist, wie handelst du jetzt dementsprechend? Was bedeutet das für dich?
Die Frage ist vor allen Dingen, wenn ja selbst der Teufel anerkennt, dass Jesus der Gottessohn ist, dann ist die Frage, was macht Jesus mit dieser Macht, mit dieser Gottessohnschaft, die ihm ja tatsächlich alle Optionen möglich macht. Er kann jederzeit Gott allmächtig, so könnte man sagen, handeln und alles aus den Angeln werfen. Und das ist ja genau auch die Versuchung, die der Teufel dann dreimal an ihn heranträgt. Er sagt, du kannst aus diesen Steinen Brot machen. Er sagt, stürz dich von der Stadt hinab. Die Engel werden dich schon auffangen. Er sagt, nimm dir alle Reiche dieser Welt. Du hast doch alle Macht, jederzeit alles zu tun. Und jetzt kommen wir an den Punkt, der ja Eigenverantwortung eigentlich auszeichnet, nämlich, dass das bedeutet, Macht auch abschätzen zu können. Und Jesus ist sich seiner Macht durchaus bewusst. Und trotzdem weiß er, dass er die Macht nicht bekommen hat, um sie für sich selbst einzusetzen, sondern die Macht erhalten hat, um sie als Dienst für die Menschen einzusetzen.
Das wird direkt wunderbar deutlich bei der ersten Versuchung. Also wir haben eine Szene, wo Jesus gefastet hat, 40 Tage und 40 Nächte, und er hat Hunger. Und dann sagt der Satan, ja, du kannst dir ja direkt hier Brot kommen lassen, etc. Kennen wir ja auch. Engel kommen sogar zu Propheten und geben denen Brot und Speise. Aber nein, Jesus ist eben der sich nicht selbst in seiner Not Linderung verschafft, sondern er ist der Sohn Gottes, der auch für die Brotvermehrung steht. Er ist da, um zu dienen und damit die Macht Gottes zu erweisen, nicht seine Macht.
Vielleicht springen wir einfach auch mal an das Ende des Textes, weil das eigentlich der entscheidende und alles nochmal zusammenfassende Satz ist. Es heißt in Vers 11 am Sonntag, darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Der Teufel verschwindet, weil er merkt, Jesus weiß, mit seiner Macht umzugehen. Er weiß, die Verantwortung zu tragen für das, was er an Fähigkeiten, an Verantwortung gegeben bekommen hat. Das ist der erste Punkt. Und weil er das so deutlich macht, weil die Erzählung uns auch nochmal deutlich macht, Jesus handelt aus seiner Verantwortung als Gottes Sohn heraus, mit der Sendung, die er hat, nämlich für die Menschen da zu sein und nicht für sein eigenes Herrschaftsbedürfnis etc. Genau in dem Moment, wo das deutlich wird, kommen dann die Engel und dienen ihm. Also eigentlich wird er damit quasi in seiner Herrschaft ja quasi sogar bestätigt, weil wie Dienstboten die Engel jetzt zu ihm kommen, die hätte er, Klammer auf, Klammer zu, am Anfang des Textes beim ganzen Fasten ja eigentlich auch schon gebraucht. Aber da sind sie eben nicht da. Es braucht diesen Moment, dass er sich entscheidet, seine Macht für die anderen zu nutzen und nicht für sich selbst.
Das ist ja wirklich großartig erzählt im Matthäus-Evangelium, weil ja bei der zweiten Versuchung genau da der Teufel mit einem Schriftzitat, mit einem Hinweis auf die Psalmen sagt, dass dem Gottessohn bzw. dem Messias ja die Engel dienen und die Engel alles für ihn machen werden. Und da stellt sich ja Jesus, wie bei allen Versuchungen, mit einem anderen Schriftzitat in allen drei Punkten jeweils in allen drei Versuchen mit einem Schriftzitat aus dem Buch Deuteronomium entgegen und sagt, nein, ich stelle mich ganz in den Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater. Und dann kommt genau das. Der Teufel hat gesagt, du kannst doch die Engel befehligen, du kannst das doch alles. Aber die Engel dienen ihm dann am Ende, weil der Sohn Gottes eben gehorsam gegenüber Gott ist und nicht, worauf die dritte Versuchung zielt, er dient eben nicht dem Teufel und wirft sich ihm nicht nieder. Und weil er so gehorsam ist, dann dienen ihm die Engel.
Jetzt haben wir schon an zwei Texten uns mit diesen Entscheidungsmomenten beschäftigt. Die Frau und wahrscheinlich auch der Mann in der Genesis-Erzählung wollen Eigenverantwortung. Sie wollen selber entscheiden können, sind aber noch nicht wirklich in der Lage, die Entscheidung zu treffen. Sie wollen ein unlimitiertes Handeln, ja, ein Handeln, wo jederzeit alle Entscheidungen ihnen offen stehen, vermeintlich zumindest. Der zweite Text des Evangeliums zeigt uns einen Menschen, Gottes Sohn, der alle Entscheidungsoptionen zu jeder Zeit hat, weil er Gottes Sohn ist, der sich aber selbst begrenzt, der sich entscheidet, sich zu begrenzen und seine Gottessohnschaft nicht für seine eigene Herrschaft auszunutzen, sondern sie tatsächlich ganz zu nutzen zum Dienst und zum Gunsten der anderen, zum Dienst an den Menschen. Diese beiden Optionen, eigenverantwortlich zu handeln und mit einer Verantwortung umzugehen, haben wir in den ersten beiden Texten schon kennengelernt. Und nun kommen wir zu einem dritten Text, der, und das sagen wir direkt vorweg, von uns auch heute nicht erschöpfend behandelt wird, sondern wir nehmen wieder den entscheidenden, im wahrsten Sinne des Wortes, Moment oder die entscheidende Idee heraus. Wir sind im Römerbrief im 5. Kapitel in den Versen 12 bis 19 diesen Sonntag.
Und der entscheidende Vers für uns, den wir mit euch besprechen wollen, ist der Vers 18. Da ist sehr verdichtet im Endeffekt das, was wir in den beiden anderen Texten gerade besprochen haben, zusammengeführt, beziehungsweise die Entscheidung der ersten Menschen und die Entscheidung des Gottessohnes werden da in Beziehung miteinander gesetzt. Und Paulus schreibt also im Römerbrief in diesem 5. Kapitel in Vers 18, wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt.
Paulus macht in diesem Abschnitt im Römerbrief etwas, was er auch an anderen Stellen seiner Theologie macht. Er sagt, Christus ist natürlich das Urbild all dessen, was für uns Heil bedeutet. Sein in die Welt kommen, sein Sterben am Kreuz, sein Leben vorher, sein Auferstehen, das sind für uns die Momente, die neues Leben möglich machen, wenn wir uns für diesen Christus entscheiden, seinen Weg nachvollziehen in der Nachfolge, mit ihm leben wollen, dann haben wir uns für die Seite des Heils entschieden. So, das ist immer die eine Seite. Christus, da steht das Wort Gnade, da gehört dazu, das Wort Leben gehört dazu. Und auf die andere Seite sortiert Paulus eben auch einen Menschen als Kristallisationspunkt, nämlich Adam. Nicht die Eva aus der Genesis-Erzählung, sondern den Adam, aber einfach als Bild für den Menschen und sagt, es gibt diesen einen Moment in der Menschheitsgeschichte, an dem sich auch etwas kristallisiert hat. Im Gegenteil zu Christus, der für Leben steht und für Heil, ist es Sünde und Tod. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, um tatsächlich auch hier die Entscheidungsoption sehr deutlich zu machen. Aber das ist, wie Paulus diesen Vergleich zwischen Adam, dem einen und ersten Kristallisationspunkt am Anfang der Zeit, und Christus, dem Kristallisationspunkt, der über alle Zeit hinweg da ist, wie er diesen Vergleich aufmacht.
In diesem Abschnitt aus dem Römerbrief, den wir da am Sonntag hören, merkt ihr beim Lesen, wenn ihr auch dann euch intensiver damit beschäftigen möchtet, zum Beispiel mit der Einzelkommentierung auf unserer Homepage, dass Paulus sozusagen fünf Anläufe nimmt und immer wieder darum kreist, diese beiden Punkte, diese beiden Entscheidungspunkte in Relation zu setzen. Einmal den ersten Menschen und den erlösenden Menschen, Jesus Christus. Um es mal ganz, ganz zu elementarisieren, es ist ja kein Vergleich. Es ist nicht auf der einen Seite Adam und auf der anderen Seite Jesus, also nicht 1-1 unentschieden, sondern ist das ganz klare, es gibt diesen Keil, den wir auch vorhin besprochen haben bei der Erzählung aus dem Garten Eden, der zwischen Gott und die Menschen geschlagen wurde. Und auf der anderen Seite steht eben, dass dieser Keil rausgezogen wurde und dieses Heil wiederhergestellt wurde. Und das ist diese schöne Botschaft, das Heil ist größer als das Unheil.
Und weil das genauso ist, kann es eigentlich ja nicht so kompliziert sein für uns, sich zu entscheiden. Und das ist das, worauf der Paulus ja natürlich auch die Römer nochmal verweisen will. Wir, die wir das heute lesen, genauso wie die Gemeinde in Rom, die sind ja schon Christen. Und Paulus will mit diesem Text nochmal deutlich machen, ihr habt euch ja entschieden zwischen diesen beiden Optionen. Denn die Taufe, die ja grundlegend dafür ist, dass das die römische Gemeinde ist, an die er schreiben kann, die auch in uns grundgelegt ist, sonst würden wir uns mit diesen Texten ja nicht so intensiv beschäftigen. Die Taufe ist der Moment, in dem wir uns entschieden haben, weil sie sichtbar macht, wo mein Glaube liegt, nämlich in Jesus Christus, und weil diese Taufe besiegelt, dass ich mich für die Seite und die Macht des Lebens, die Seite des Heils entscheide und eben sage, ja, ich konnte mich entscheiden, aber ich habe mich abgewandt vom Tod, ich habe mich abgewandt von der Sünde und mich ganz dem Leben zugewandt. Und deswegen ist das ein sehr komplexer, aber ein eigentlich auch sehr, sehr bestätigender Text dafür, dass wir immer wieder vor entscheidende Momente gestellt werden, dass wir Gott sei Dank Optionen haben, aber dass wir auch eine Option haben, die uns eigentlich immer näher liegen sollte als die andere. Und das zeigen uns diese drei Texte.
Wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr so viel Freude an diesen drei Texten bekommen habt, dass ihr jetzt direkt auf unsere Homepage rübergeht. Ihr findet die Links unten in den Shownotes und sagt, okay, wir wollen uns noch intensiver mit den Einzeltexten beschäftigen, weil wir haben sie ja nur entlang unserer Linie besprochen. Aber die Texte bieten als Texte noch so viel mehr. Und da laden wir euch natürlich herzlich ein, noch viel mehr in diesen Bibeltexten für euch zu entdecken. Und jetzt zum Abschluss der Folge, Christelle. Und auch als Beginn der Fastenzeit meine Frage, welchen Vers nimmst du mit in den ersten Fastensonntag?
Ich nehme den Abschlussvers aus dem Matthäusevangelium mit, den wir ja auch als zentralen Vers des Textes eben identifiziert haben für uns und für unsere Linie. Darauf ließ der Teufel von ihm ab. Und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Ich finde, das ist ein schönes Bild zum Start in die Fastenzeit, dass wir diese Fastenzeit nicht nur als eine Zeit der Anfechtungen und der Versuchungen erstmal begreifen, sondern vielleicht gerade auch an eine Zeit, die uns geschenkt ist, weil wir ja Glaubende sind. Wir sind ja nicht, hoffe ich zumindest, ständig auf dem Absprung und kurz davor vom Glauben abzufallen, sondern wir haben eine Entscheidung getroffen. Die Fastenzeit lädt uns ein, diese Entscheidung immer wieder neu zu bestätigen, so wie das Jesus hier in der Versuchungsgeschichte eigentlich tut. Und dass wir dann aber, und das finde ich das Schöne daran, dass wir dann auch eine Bestätigung da drin erfahren, dass wir Ruhe geschenkt bekommen, dass wir einen Moment erfahren, wo wir feststellen in dieser Fastenzeit, da fliegt uns vielleicht etwas zu. Wahrscheinlich werden die wenigsten von uns Engel um sich herum fliegen sehen, die irgendwie einem ständig was reichen. Aber es fliegt uns etwas zu, es fliegt uns vielleicht ein Moment der Gottesbegegnung, der Gotteserkenntnis zu, es fliegt uns ein Moment zu, in dem wir merken, ja, weil ich mal diese Entscheidung getroffen habe, zu glauben, vielleicht wird mein Leben ja auch leichter dadurch. Vielleicht erlebe ich Dinge, die ich sonst nicht erleben würde. Ich sehe etwas, was ich sonst nicht gesehen hätte. Und das ist irgendwie ein sehr großer Moment des Zuspruchs hier am Ende des Textes.
Ich möchte einen Vers mitnehmen aus der ersten Lesung, der eine wunderbare Bildsprache hat, finde ich. Der Vers 7, also nachdem die sogenannte erste Sünde passiert ist, lautet ja: Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Es ist ja wunderbar, dass eben diese Erkenntnis von Gut und Böse hier ins Bild gebracht wird, dass die beiden Menschen wirklich weite, offene Augen haben, mit denen sie sehen können. Sie erkennen, was sie getan haben. Das ist das zweite schöne Bild. Die sind sozusagen bloßgestellt vor Gott. Rückblickend erkennen sie, dass sie ein Gebot übertreten haben. Ein ganz dramatischer Moment. Aber das ist auch ein Moment, wo die Freiheit des Menschen so unglaublich deutlich hervortritt. Der Fehler liegt eben nicht nur darin, dass sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, sondern dass sie danach, obwohl ihnen die Augen aufgegangen sind, keine Verantwortung übernehmen. Aber warum nehme ich den Vers jetzt mit? Ich habe es ja gerade beschrieben, dieser Moment ist ein Moment der Freiheit. Ein Moment, wo der Mensch erstmals eben diese Erkenntnis von Gut und Böse hat. Und das hebt den Menschen so unglaublich hoch. Der Text der ersten Lesung fängt ja mit diesem niedrigen Bild an. Der Mensch ist aus dem Staub erschaffen. Und wir haben in wenigen Versen sind wir fortgeschritten vom Staub bis hin zu einem freien Wesen, das sich verhalten kann gegenüber Gott. Und daraus entwickelt sich einfach wunderbar eben die Möglichkeit, dass ich mich auch für Gott entscheiden kann. Und dass ich damit wieder zurück in eine gewisse andere Naivität des Garten Edens zurückkehren kann. Ich kann sagen, ja, ich will zurück zu diesem engen Verhältnis mit Gott, weil ich es als gut erkenne. Und dieses Bewusstsein, welche große Freiheit wir haben, lehrt dieser Vers 7. Und ich finde es etwas, das gerade am Anfang der Fastenzeit eine wichtige Verortung für uns ist, dass Gott am Ende der Geschichte uns doch eben diese Freiheit zugelassen hat und wir sie sinnvoll nutzen können für die Beziehung mit Gott.
Wir wünschen euch jetzt nicht nur einen guten Start in die Fastenzeit, sondern auch natürlich viel Freude beim Bibelentdecken.